Hallo und herzlich willkommen zu bauherr-werden.de, die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. In der heutigen Folge, eine ganz spannende Podcast-Folge wird es sein, da bin ich überzeugt, habe ich den lieben Andreas zu Gast von der Firma Graf. Genau, lieber Andreas, hallo, wie geht es dir?
Hallo, grüß dich Maxim, mir geht's gut, danke.
Sehr schön,
ich hoffe, wir auch haben dir.
Ja, bei dem Wetter kann man, glaube ich, nicht meckern. Wir haben ja schönen Sonnenschein da. Ja, wir sind hier im Frühjahr und die Natur erwacht. Der Sommer kommt bald, hoffentlich. Da kann es doch einem nur gut gehen, oder?
Definitiv. Da blühen alle wieder auf und jeder geht wieder zurück raus in den Garten. Und das ist die Zeit, wo man dann auch den Garten prima für den Sommer vorbereiten kann.
Genau, genau. Und du hast schon eigentlich so die richtigen Stichwörter, fast schon die richtige Überleitung gesetzt mit dem Garten. Aber bevor wir uns in den Garten begeben, lass uns doch nochmal hingehen und sagen, erstmal Andreas Steigert von der Firma Graf. Erstmal, was machst du bei der Firma Graf und was macht die Firma Graf an sich, dass wir so ein bisschen einen Überblick haben?
Okay, also mein Name ist Andreas Steigert. Ich bin zuständig für unter anderem für Marketing bei Graf. Und wer ist Graf? Ist ganz einfach erklärt. Das ist der Marktführer für Produkte zur Regenwassernutzung. Wir stellen aber auch viele andere Produkte zur Regenbewirtschaftung her. Das sind Filter, Behandlungsanlagen, Versickerungsanlagen. Das geht bis zur Löschwasserbevorratung beispielsweise. Also alle Anwendungen, die du brauchst, um dezentral, also sprich an irgendeinem Gebäude oder Objekt, Wasser zu managen. Ja. Zu viel Wasser, zu wenig Wasser, das sind unsere Themen.
Sehr gut. Okay, also alles, was mit Wasser zu tun hat und mit dem Wasser, das eben auch von oben kommt.
Richtig. Und darüber hinaus ist Graf noch großer Vorreiter beim Thema Recycling. 75% der Rohstoffe, die wir für unsere Produkte verwenden, kommen aus dem Recycling, aus dem eigenen Recyclingwerk hier ganz in der Nähe. Das heißt, der lokal produzierte Rohstoff, der wird von unserem Recyclingwerk an die Produktionswerke geliefert. Ja. Und deswegen schaffen wir es, dass wir 75% des Rohstoffes aus Rezyklaten decken. Das sind so die Joghurtbecher und Shampooflaschen, die du tagtäglich in den gelben Sack tust. Die landen zu einem hohen Anteil bei uns und wir machen dann eine Regentonne oder einen Tank draus.
Das ist doch mal richtig interessant, dass man da so wirklich den Kreislauf dann hat, dass man den Joghurt isst, den in die Tonne schmeißt und nachher dann bei euch ein Produkt kauft und sicher gehen kann, okay, 75% davon, was ich jetzt verbraucht habe, habe ich jetzt wieder auch bei mir drin. Ist doch auch schön, also super. Sehr gut. Jetzt haben wir uns zwei persönlich auf der Bau getroffen.
Richtig.
Da habt ihr schöne Sachen ausgestellt, die es schön veranschaulicht haben. Fand ich sehr gut. Und da haben wir auch so ein bisschen das Thema angesprochen. Es gibt immer öfters und immer mehr die Vorgaben, die in den Bebauungsplänen sind, dass man eben gewisse Sachen eben nachweisen muss als Bauherr bzw. Eigentümer. Und dass da das Thema der Retention im Raum steht, beziehungsweise vielleicht auch das eine oder andere eben noch mehr vorgeschrieben ist. Kannst du uns da ein bisschen abholen? Was sind da so die typischen Themen und was bedeutet das überhaupt?
Ja, definitiv. Das beginnt ja da, dass die Kommune sicherstellen muss, dass im Starkniederschlagsereignis möglichst vermieden wird, dass lokale Überschwemmungen entstehen. Wir sehen das ja immer wieder. Ich habe einen lokalen Platzregen. Es ist zu viel Niederschlag da. Die Regenwasserkanalisation ist überlastet und dementsprechend habe ich einen Rückstau auf die Straße, vielleicht von der Straße dann auch zurück auf die Grundstücke. Entstehen häufig Sachschäden bei solchen Ereignissen und das müssen nicht immer die ganz großen Überschwemmungen sein, bei denen die Flüsse überquellen, sondern letztendlich sind es viel diese lokalen Niederschlagsereignisse, die einfach durch den Klimawandel und die dadurch daraus resultierende Verteilung der Niederschläge einfach immer öfter auftreten.
Ja.
Wir haben ja nicht weniger Niederschlag, sondern der Niederschlag ist anders verteilt. Wir haben unterm Strich mehr oder weniger den gleichen Niederschlag wie zuvor. Wir haben aber lange Dürreperioden verbunden mit starken Niederschlagsereignissen und das macht es natürlich schwer, weil ich eigentlich nie gerade richtig Regen habe, sondern ich habe entweder zu viel oder zu wenig.
Ja, das heißt also, wenn wir jetzt nur diesen Punkt mal betrachten, dann ist es tatsächlich so, dass wir jetzt vor 50 Jahren war das, glaube ich, schon eher so, also es war leichter planbar und handelbar nachher sozusagen mit den Regenmassen umzugehen, weil ich das eben stärker verteilt habe. Wenn ich aber jetzt diese starken Regenereignisse habe, die eben auf einmal punktuell kommen, dann muss ich natürlich immer in der Planung davon ausgehen, beziehungsweise mir eben Sachen überlegen, wie ich diese Peak-Phasen einfach abfedern kann. Ne?
Und, definitiv. Und genau. Eine dieser Maßnahmen ist dann eben die Vorschrift von Retentionszisternen bei Neubebauung. Ist ein probates Mittel, um dann eben diese Spitzenwerte aus den Niederschlägen herauszunehmen. Die Retentionszisterne an sich ist ja mal ein leerer Tank. Der liegt unter der Erde. Mhm. Der staut sich dann im Niederschlagsereignis erstmal an und der hat einen definierten Abfluss. Und dann kann die Kommune natürlich festlegen, dass zum Beispiel mit 1,5 oder 2 Litern die Sekunde die Regenwasserzisterne oder die Retentionszisterne entwässern darf, mit mehr eben nicht. Und so kann ich das Volumen nutzen, um dieses Starkniederschlagsereignis auf jedem Grundstück zu belassen, abzufedern und dann eben zeitverzögert an den Regenwasserkanal abzugeben.
Ja, das ist auch insofern spannend, weil natürlich die Dimensionierung der Anlagen beziehungsweise der Leitungen, die dann verbaut wurden, und manchmal nicht mehr so sind, wie die eigentlich ausgelegt waren, weil öfters mal eben eine Hinterhofbebauung dazu kommt oder ein neues Baugebiet erschlossen wird und die Hauptleitung, die dann eben dahin führt, die ist dann eben ausgelegt vor, weiß ich nicht, 40, 50, 60 Jahren. Und da waren es halt eben weniger Haushalte, die an dieser Leitung angeschlossen waren. Und ich habe das auch tatsächlich auch mal erlebt, dass man bei einer Planung, Thema Nachverdichtung, in einem alten Gebiet eigentlich ein Grundstück jetzt neu beplant hat. Und dann war die Anforderung da und dann haben sich die Bauherrschaften eben aufgeregt, weil die gesagt haben, die Nachbarn, die brauchen das nicht, und wir müssen hier jetzt nochmal das Zeugs machen und zusätzlich und so weiter und so fort. Und ich fand das einfach interessant, aber es ist ja eigentlich logisch, dass das durch diese Nachverdichtung, die kommt, die Leitungen, die halt eben Bestand sind, nicht aufgebläht werden können.
Ja klar, durch die Nachverdichtung entstehen dann quasi immer mehr versiegelte Flächen, auf denen Wasser fällt. Ja. Und diese Flächen müssen entwässert werden. Und wenn ich an bestehendes Kanalnetz immer mehr Flächen anschließe, ist irgendwann die Kapazität überschritten im starken Niederschlagsereignis. Dann ist das natürlich das Mittel der Wahl zu sagen, ich halte das Regenwasser zumindest zeitverzögert auf dem Grundstück zurück, gebe es dann an die Kanalisation ab, ist aber tatsächlich auch in der Erschließung neuer Baugebiete immer mehr gang und gäbe. Ja. Dass man entweder die Rückhaltung oder weitere Maßnahmen zur Regenwasserbewirtschaftung direkt vorschreibt, was ja durchaus sinnvoll ist, weil wir bebauen viele Flächen. Diese Flächen sind dann versiegelt, werden oft in Kanälen entsorgt und letztendlich entsteht daraus ein grundlegendes Problem, nämlich die Grundwasserneubildung haben wir größtenteils über die Niederschläge, die auf der Fläche niedergehen. Wenn ich immer mehr versiegelte Fläche darüber bebaue, habe ich natürlich den Effekt, dass immer mehr über Kanäle und Kläranlagen dezentral abfließt und nicht zur Grundwasserneubildung beiträgt. Und das ist ja wiederum die Basis für unsere Trinkwasserversorgung.
Ja, genau. Das heißt, man kann zusammenfassen, die Retention sorgt dafür, dass wir diese Spitzen abmildern und eine Pufferung haben, die unser Netz entlastet.
Ist korrekt. Das richtig?
Genau.
Das ist richtig.
So, das kann man sich wahrscheinlich ganz, oder zumindest kann man jetzt, wenn man Laie ist und das zum ersten Mal das gehört hat, kann man jetzt mit dem Begriff was anfangen. Da haben wir schon mal was Gutes getan.
Ja. Da gibt es übrigens auch, wenn ich dich unterbreche, da gibt es sogar ein ganz tolles Video auf unserem YouTube-Channel, was das im Prinzip im Schnitt durch die Erde in der Zisterne zeigt, was passiert da im Niederschlagsereignis und wie funktioniert so eine Retentionszisterne, ist also definitiv ein Blick oder ein Besuch bei YouTube wert.
Auf jeden Fall, Machen wir und sogar, wir verlinken das am besten auch nochmal, dieses Video, dass man das auch in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge natürlich auch finden kann. Genau, auf jeden Fall, das ist immer gut, wenn man das nochmal vor Augen hat. Wenn wir jetzt uns anschauen, dass wir die Bauvorschriften haben, Retention, da haben wir drüber gesprochen, dass man mit dem Regenwasser umgehen kann. Jetzt könnte man ja auf die schöne Idee kommen und sagen, hey, wenn ich schon eine Zisterne habe, die dafür sorgt, dass diese Spitzen abgemildert werden, die könnte ich doch auch nutzen, um meinen Garten zu bewässern. Kann ich das einfach machen oder was muss ich dabei beachten?
Das ist auch die Empfehlung, die wir jedem Bauherrn geben, der bei uns eine Retentionsanlage anfragt. Du bekommst erstmal eine Vorschrift. Du musst 3 Kubikmeter Retentionsvolumen zum Beispiel zur Verfügung stellen auf deinem Grundstück. Und klar musst du diese behördliche Vorgabe dann auch erfüllen. Ja. Aber es zwingt uns ja keiner, nur einen 3 Kubikmeter Tank einzubauen. Wir können das Volumen auch verdoppeln oder halt an die Bedürfnisse des Bauherrn anpassen, was er in der Regenwassernutzung hat. Und dann machen wir das, was wir bei Graf Retention Plus nennen. Das ist eine kombinierte Anlage aus Regenwassernutzung und Retention. Das heißt, ein Teil des Tankvolumens steht weiterhin vorschriftsgemäß als Retentionszistern zur Verfügung. Ja. Das darüber hinausgehende Volumen ist eine ganz normale Regenwassernutzungsanlage. Alles in einem Tank mit den entsprechenden Einbauten und auf die Bedürfnisse des Kunden abgestimmt.
Gibt es da einen Daumenwert oder einen Richtwert, wo du sagen kannst, hey, welche Größe, von welchen Volumina sprechen wir denn, wenn wir jetzt eine Gartenbewässerung brauchen? Also was kann man sich da vorstellen? Wenn jetzt jemand gar keine Ahnung hat und sich mit dem Thema gar nicht auseinandergesetzt hat, dann stellt man sich, habe ich immer ganz oft gemerkt, da stellt man sich so die Frage, ja, was brauche ich denn? Wie viel Kubik brauche ich?
Richtig.
Oder was brauche ich denn überhaupt?
Ja, die ganz klassische Frage, wie groß muss mein Tank denn sein? Und die ist nicht so aus dem Stegreif beantwortbar, weil sie von ein paar Fragen abhängt. Ja. Und wir sind dazu schon seit langer Zeit dazu übergegangen. Wir haben einen Online-Produktberater, der dir ermöglicht, anhand von ein paar Rahmenkriterien, die relevant sind für die Tankgröße, zu bestimmen, von wo bis wo könnte denn die Tankgröße liegen. Ja. Um das ein bisschen deutlicher zu machen, wenn wir über eine reine Gartenbewässerung reden, ist natürlich A, die Größe des Gartens relevant. Ich habe eine gewisse Fläche, die Wasser braucht. Ja. Aber dann auch 2 weitere entscheidende Faktoren. Zum einen, wie viel Wasserbedarf habe ich denn? Wir haben viele Kunden, die sagen, wenn mein Rasen im Sommer braun ist, dann ist er braun. Okay. Andere sagen, der muss immer ganz kurz geschoren und sattgrün sein, egal wie heiß das ist. Und du kannst dir vorstellen, das ist ein Riesenunterschied im Wasserverbrauch. Ja. Und damit hat es natürlich auch einen Effekt auf die benötigte Tankgröße. Größe des Gartens hatte ich gerade schon erwähnt. Und dann sind es aber auch noch der Faktor, wie viel Vorrat will ich eigentlich haben? Wir hatten es vorhin mal ganz kurz von Trockenperioden und dass der Klimawandel diese Trockenperioden immer länger werden lässt. Ja. Wir hatten in den Dürrejahren, in den zurückliegenden seit 2018, teilweise Dürreperioden, die sind über 3-4 Wochen gegangen, bis mal wieder Niederschlag fiel. Und da ist natürlich ganz klar Kundenentscheidung, wie viel Reserve muss denn mein Tank mitbringen für meinen Anwendungsfall. Und das kann so ein Tank natürlich auch größer oder etwas kleiner werden lassen. Also das sind die 3 Faktoren, die maßgeblich dazu beitragen, zu bestimmen, wie groß muss so ein Tank sein. Ja. Auf unserem Tankfinder auf www.graf.info, ich kann dir gerne auch den Link dann zur Verfügung stellen, haben wir die Möglichkeit, exakt das einzugeben. Und dann auch ein Stück weit mit den Zahlen zu spielen, weil du hast als Verbraucher ja auch immer eine gewisse Größe im Kopf und willst auch ein Stück weit schauen, passt das für mich und doch eher den größeren oder doch lieber den kleineren, ist auch eine Budgetfrage am Ende des Tages, muss man auch ganz klar sagen. Klar. Und so kannst du dir über das Spielen mit den Zahlen ein Stück weit ein konkretes Bild machen, wie groß muss denn meine Lösung sein?
Brauche ich Oder andersrum, nochmal ganz kurz vielleicht, was sind denn so die typischen Größen, von denen man die verkauft werden oder ich weiß es nicht. Also das
geht los bei einer reinen Gartenbewässerung, so bei sind sehr starke Größen, 5 oder 7,5 Kubikmeter. Ja. Das sind dann aber auch schon größere Lösungen, also 10 Kubikmeter für eine Gartenbewässerung ist inzwischen nicht mehr unüblich.
Ja.
Das hängt dann aber, wie gesagt, vom Garten ab. Das ist dann nicht das rein Mittelhaus, aber wenn ich einen größeren Garten habe und muss 400, 500 Quadratmeter Grünfläche bewässern, dann bist du schnell bei den Größen.
Ja, genau, sehr gut. Und ich habe tatsächlich auch mal den Fall gehabt, das war sogar bei meinem Bruder, glaube ich, als wir vor 2012 sein Haus geplant haben, da war das die, also da war die Situation die folgende, dass man da halt eben keine Möglichkeit hatte, weil auf dem Berg und Gestein darunter einen Brunnen zu bohren. Und dann war die Rettung sozusagen, dass man da halt eben entsprechend was einbaut. Und wir sind da auf 20.000 Liter, glaube ich, gegangen. Also richtig schön, dass man da Volumen hat. Und das, was du vorhin gesagt hast, ne, mit diesen Trockenperioden, bedeutet ja gleichzeitig, größer ist gleich besser, Fragezeichen. Das heißt, kann ich dann dadurch besser die Trockenperioden handeln und gleichzeitig den Schwall, wenn ich mal das Starkregenereignis habe, aufnehmen? Oder hinkt da der Vergleich?
Also erstmal vorweggeschickt, größer ist nicht immer besser. Natürlich, ein großer Tank gibt mir die höchste Versorgungssicherheit.
Ja.
Vom Wasserqualitätsaspekt muss der Tank aber auch ab und zu überlaufen.
Ja.
Dass auf der Oberfläche Schwimmstoffe über den Überlaufsiphon abgezogen werden. Das ist einer der Punkte, an denen wir eine gute Wasserqualität sicherstellen. Und dafür ist es auch gut, wenn der Tank ab und zu überläuft. Der Tank kann dann aber auch irgendwann zu groß werden im Sinne von die Flächen, die ich an den Tank anschließen kann, die den Tank speisen, die sind einfach nicht ausreichend. Weil ich habe ja in diesem Produktberater, den ich erwähnt habe, gibst du zum Beispiel auch deine Postleitzahl ein, dass wir die Niederschlagsdaten für den Ort wissen. Mhm. Und irgendwann bekommst du dann den Hinweis, dass das ist jetzt ein großer Tank, der passt für deine Anwendung. Aber guck doch mal, ob du noch mehr Flächen anschließen kannst, weil die Dachfläche wird nicht ausreichen.
Ja, okay.
Das heißt, ich brauche auch immer eine Tankgröße, die dann zu den angeschlossenen Dachflächen passt und zu den Niederschlagsdaten, die ich vor Ort zu erwarten habe. Sonst habe ich einen Riesentank und bekomme ihn nicht gefüllt. Und deswegen kommen wir aber in der Dimensionierung stets von der Betrachtung, was braucht der Kunde wirklich an Wasser, was hat er für einen Bedarf. Und danach richtet sich der Tank. Und sollte die Fläche, die zum Speisen des Tanks vorgesehen ist, nicht ausreichen oder knapp werden, dann kriegt der Kunde von uns auch den Hinweis, Mensch, prüf mal, ob da nicht mehr geht. Wir haben zum Beispiel viele Kunden, die haben ein klassisches Satteldach. Der Tank ist auf einer Seite eingebaut im Garten und man hat eben den Aufwand gescheut, die andere Hälfte des Satteldachs anzuschließen, weil die eben nach vorne zur Straße entwässert.
Yeah.
Und das ist oft ein Punkt, wo man sagen kann, Mensch, eigentlich kann man die doppelte Menge erschließen oder das Doppelte an Regenwasser gewinnen. Man hat dann halt eben nur ein bisschen Erdarbeiten und ein paar Meter Rohr sich gespart. Und
wenn man es sowieso schon hat.
Ja, ich sag mal, da sollte man beim Einbau darauf achten, dass man dann auch wirklich ein Maximum an Fläche mitnimmt. Das andere, was du vorhin erwähnt hast, ist, du hast ja die Frage gestellt, ist größer dann auch mehr Pufferfläche für das Starkniederschlagsereignis?
Genau.
Ja, natürlich. Aber du gehst ja davon aus, der Tank ist nie ganz voll. Ich verbrauche ja auch Regenwasser.
Ja.
Und auch wenn der Tank bereits halb voll ist, hat er immer noch eine Pufferfunktion.
Ja.
Also was das Puffern des Regens angeht und was den ökologischen Nutzen angeht, ich führe Regen zurück, der auf versiegelte Flächen gefallen ist, in den natürlichen Kreislauf. Da sage ich immer, jede Tonne zählt. Also wir haben auch 200 Liter Regentonnen. Auch da tust du bereits was Gutes für das Thema Nachhaltigkeit und für den Thema nachhaltigen Umgang mit Regenwasser, weil du die 200 Liter wieder im Garten verwenden kannst und die dort zum Teil versickern und wieder zur Grundwasserneubildung beitragen können.
Ja, natürlich. Sehr gut, sehr gut. Das heißt, komme ich aber nochmal auf das, was du auch gesagt hast, zurück. Und zwar die Wasserqualität. Was muss ich denn da beachten? Muss ich da reinkriechen und dann irgendwann auch mal reinigen? Muss ich da irgendwelche Tabletten verwenden? Oder ist das alles, sind Algen ein Thema? Oder ist das alles irgendwie irrelevant?
Das ist alles mehr oder weniger irrelevant. Das ist ein völlig problemloses Produkt. Wenn ich da heute an unsere Komplettpakete zur Regenwassernutzung denke, da hast du da alles drin, was du für eine zeitgemäße, für eine professionelle Regenwassernutzung brauchst. Und um bei den Algen vielleicht anzufangen, ja. Regenwasserzisternen haben den Vorteil, die sind ganzjährig so mit einer Wassertemperatur von um die 8 Grad, also sprich unter Kühlschrankbedingungen gesegnet. Zudem ist da schön dunkel.
Genau.
Und damit wächst da nichts. Also wir haben keine Algenbildung oder dergleichen. Die größte Gefahr für die Wasserqualität sind eigentlich organische Stoffe, die ins Wasser gelangen. Also klassischerweise nimm das Laub, was vom Baum fällt, was über die Dachrinne dann seinen Weg in die Zisterne findet. Das musst du vermeiden. Das setzt Fäulnisprozesse in Gang, die dann das Wasser trüben bzw. färben, auch riechen lassen. Und das ist ja nicht das, was man haben möchte. Deswegen haben unsere Regenwassernutzungsanlagen alle einen Filter. Der ist im Zulauf, im Tankdom, im Tank installiert. Das heißt, du hast auch nicht irgendwo einen separaten Filter oder einen separaten Deckel nochmal im Garten, sondern du hast unter dem Tankdeckel findest du den Filter. Der ist auch in der Höhe, dass man drankommt für eine Wartung. Und da musst du halt wie bei anderen Filtern, zum Beispiel am Fuß der Fallrohre, regelmäßig schauen, ist der Filter verschmutzt, ist da Laub drin, dann tue ich das Laub, kippe ich das zum Beispiel in den Komposter. Genau. Wir haben übrigens auch Komposter im Sortiment.
Ja gut.
und kannst das dort entsorgen, machst den Korb wieder sauber, setzt den wieder ein. Es ist wichtig, dass der Korb nicht überläuft, dass das Laub nicht in den Tank gerät. Das ist mal das Allerwichtigste zum Thema Wasserqualität.
Gut, dann brauche ich mir hier schon mal keine Gedanken machen, dass ich mit 1,86 Meter hier in den Tank reinsteigen muss und dann irgendwas sauber machen.
Das ist sehr gut. Nein, das musst du nicht. Es sei denn, du hast jahrelang deinen Filter nicht gewartet, dann könnte das passieren, dass du da ein bisschen Laub rausfischen musst. Aber das soll normal nicht sein. Also das ist nicht der Normalfall, sondern der Normalfall ist, der Kunde, der von uns eine Anlage hat, der freut sich jeden Tag über A, kostenloses Regenwasser und B, über eine Regenwasserqualität, die er sensorisch, sprich optisch und vom Geruch her von Trinkwasser nicht unterscheiden kann.
Das ist auf jeden Fall ein Wort, ja, dass man so das Regenwasser eigentlich in der Qualität hinbekommt. Und das wäre jetzt eigentlich auch die perfekte Überleitung, wenn wir dann auch ins Haus reingehen. Aber bevor wir das machen, bevor wir auch nochmal von der Regenwassernutzung im Haus sprechen, wollte ich nochmal fragen, wie kann ich mir das vorstellen? Also es gibt ja auch verschiedene Tankarten. Also Flachtank und so weiter und so fort. Wie stelle ich mir das jetzt ganz konkret vor? Was für ein Loch muss da gebuddelt werden? Wie tief muss dieses Loch sein? Ist das eine Riesensauerei? Erstmal mit der Frage, genau.
Okay, dann räumen wir erstmal mit den Vorbehalten auf, weil in der Regel hat man ja schon einen gestalteten Garten. Die Zisterne wird dann irgendwann zur Gartenbewässerung nachgerüstet und du hast mir das Stichwort schon gegeben, Thema Flachtank. Es gibt klassische zylindrische Tanks, die haben eine runde Tankform. Bei uns sind das eigentlich immer liegende Zylinder und die haben oben dann Zugang in Form eines Domschachts, wo dann auch Filter und die Abdeckung draufkommt. Die Abdeckung hat dann übrigens auch immer gleich noch eine Wassersteckdose mit drin, wo ich direkt das Wasser beziehen kann für eine Regenwassernutzung im Garten.
Das heißt, ist eine Pumpe eingebaut oder die?
Also richtig.
Ja.
Du hast dann im Tank eine Pumpe, die hat einen Druckwächter.
Stark.
Die bleibt da auch ganzjährig. Die braucht eine Stromversorgung, hat einen Druckwächter. Und wenn du deinen Gartenschlauch dann oben an der Wassersteckdose anschließt, dann registriert der Druckwächter den Druckabfall in der Leitung und fördert Wasser nach. Und so kannst du dann direkt Wasser zapfen, ist immer verfügbar, ist frostsicher verbaut Und von daher natürlich eine super komfortable Lösung, deinen Garten zu bewässern.
Sehr gut, okay.
So, jetzt waren wir beim Thema Bauform des Tanks.
Genau.
So ein zylindrischer Tank hat einen Charme, wenn ich da wirklich mal rein müsste. Den Fall, ich habe den Filter nicht gewartet. Ab einer gewissen Größe kann ich da aufrecht drin stehen. Das ist durchaus ein Vorteil. Und deswegen kommen zylindrische Tanks auch viel im Neubau noch zum Einsatz, dass man sagt, ja, jetzt wird die Baugrube für den Keller erstellt und dann machen wir nebendran noch ein bisschen größer und dann kommt da direkt der Tank hin. Das ist dann oft
ein, zwei Schaufeln mehr.
Genau.
Ein, zwei Schaufeln mehr fallen dann auch nicht auf, ne, fallen nicht ins Gewicht und dann kann man das gerade mitmachen. Genau.
Nee, also wenn ich 80 oder 100 Quadratmeter Keller dann aushebe, dann ist das eigentlich schnell gemacht, dann ist ein großer Bagger vor Ort.
Ja.
Insofern, das wäre so das klassische Szenario Neubau, wo ich dann sage, okay, und für den Bedarfsfall komme ich da ran und ich habe natürlich auch jetzt nicht, wie du es im Beispiel deines Bruders erwähnt hast, dann irgendwo einen felsigen Grund und komme da nicht tief genug.
Ja.
Für alles andere, gerade für die Nachrüstung im Garten, gibt es dann den Flachtank. Jetzt, warum Flachtank? Ich meine, 5 Kubikmeter Tank sind erstmal 5 Kubikmeter Aushub. Aber je tiefer ich baue, desto mehr Böschung und Arbeitsraum brauche ich eben auch in der Baugrube und desto mehr Aushub habe ich dementsprechend auch. Und deswegen gibt es eben auch Flachtanks, die dann einen nachträglichen Einbau mit möglichst wenig Aushub ermöglichen. In der Regel, wenn das der Galabauer macht oder auch wenn man das selbst macht, im Do-it-yourself ist das bis zu einer bestimmten Größe ja auch problemlos machbar. Dass man die Grube erstellt mit dem Mietbagger.
Oder mit der Schaufel.
Dann, und für die ganz Sportlichen auch mit der Schaufel.
Genau.
Gut, die Tanks gehen bei 1500 Liter los. Also da, wenn man sportlich ist, vielleicht auch mit der Schaufel. Darüber würde ich eher den Mietbagger empfehlen.
Genau.
Und dann hast du natürlich auch noch mit einem relativ kleinen Baggergerät und mit relativ wenig Aushub überschaubare Kollateralschäden, sage ich mal.
Ja.
Oft wird das ja dann auch mit einer Teilgestaltung oder Neugestaltung vom Garten verbunden und dann nimmt man das auch in Kauf. Also man muss da ein Stück weit die Angst und Bedenken nehmen. Das sieht es hinterher aus, als müsste ich erstmal wieder 2 Jahre an meinem Garten arbeiten. Ganz und gar nicht. Viele Gartenbauer machen das auch regelmäßig und kriegen das ganz super hin, dann kommt hier und da noch ein bisschen Rollrasen und dann siehst du nach ein paar Wochen von der Baugrube nichts mehr. Und so muss es eigentlich sein. Und ich denke, wenn das ein Profi macht, braucht man sich da überhaupt keine Sorgen drüber machen.
Unbedingt, unbedingt. Und da schließt jetzt auch noch meine nächste Frage an. Das heißt aber, vorher möchte ich noch mal kurz zusammenfassen. Also empfiehlst du auch tatsächlich beim Neubau auf die Rundtanks zu gehen? Und eben bei flachen Tanks dann eben für Bauen im Bestand beziehungsweise nachgerüstet.
Grundsätzlich empfiehlt sich das, ist aber kein Muss. Grundsätzlich kann man auch im Neubau einen Flachtank einsetzen, spricht überhaupt nichts dagegen. Das ist entweder das Thema felsiger Grund, was dann solche Dinge.
Ich kann gar nicht so tief rein.
Oder Grundwasser. Es kann ja auch sein, du hast auch Grundwasser anstehen und auf 2,50 Meter und da muss noch ein Tank drüber, dann reden wir automatisch auch über einen Flachtank, weil der zwar grundsätzlich schon im Grundwasser eintauchen darf und das aushält, das ist gar nicht die Frage, aber so ein Tank hat halt auch Auftrieb und ich will halt eben nicht, dass mein Tank irgendwann im Garten schwimmt. sondern ich brauche dann eben eine gewisse Erdüberdeckung über dem Tank und das bedeutet wiederum Einbautiefe. Und da bist du dann irgendwo vom Einbaufenster an den Grenzen angelangt und deswegen muss man das dann immer an der Einbausituation beim Kunden festmachen.
Ja.
Feststeht, der Kunde kann nach seinem Geschmack wählen, ob zylindrischer Tank oder Flachtank. Das macht erstmal überhaupt keinen Unterschied.
Ja.
Und wenn es dann eben flach sein muss, aufgrund Nachrüstung und entsprechend Minimalisierung vom Aushub oder ich habe einen speziellen Untergrund, ich bin gezwungen, flach einzubauen, dann haben wir einen Flachtank problemlos zur Verfügung.
Genau, sehr gut, sehr gut. Und auch beim Neubau aktuell, sage ich mal, oder die letzten Jahre immer stärker sozusagen, was man sieht, dass man halt ohne Keller baut, ja. Und dann hast du wiederum natürlich die gleiche Frage, dann will ich ja auch nicht so tief reingehen. Du hast ja gesagt, wegen der Böschung und alles, da brauche ich mehr Arbeitsraum. Das heißt, eine größere Fläche ist da damit eben vorhanden. Da kann ich dann gleich auf den Flachdachtank gehen, muss nicht so tief graben und kann das dann, wie du auch schön gesagt hast, auch sogar in Eigenleistung machen. Und das ist auch die anschließende Frage, die ich jetzt hätte. Wer genau macht denn die Arbeit? Wen muss ich denn damit beauftragen? Ist es der Rohbauer, der im Rohbauzustand, wenn ich jetzt einen Neubau hätte oder halt eine Sanierung hätte, dass der Rohbauer das mitmacht, weil er halt die Leitung verlegt? Ist es der Galabauer, der das in der Regel macht? An wen wende ich mich dann denn am besten?
Deine sowohl Meinung. Sowohl als
oder mache ich selber, genau.
das ist Plan C, wenn ich so nennen darf. Genau. Oft ist beim Neubau tatsächlich dann schon der Rohbauer, der sagt, wir berücksichtigen das gleich beim Aushub.
Ja, genau.
Oder der Planer hat das idealerweise bei der Planung des Gebäudes schon im Entwässerungsgesuch mit berücksichtigt und hat gesagt, da kommt die Zisterne und so reichen wir das direkt ein. Genau. Das ist natürlich der Optimalfall. Es wird bei der Nachrüstung macht oft der Galabau. Wir haben aber auch, also unsere Produkte werden im Baustofffachhandel vertrieben.
Ja.
Und oft haben dann die Baustofffachhändler eine Kooperation mit einem Galabauer oder mit einem Tiefbauer vor Ort, mit dem gemeinsam sie dann auch das Produkt inklusive Einbau fixfertig anbieten können.
Ja. Was nochmal ein kleiner Hinweis ist, Gala, wir sprechen hier vom Galabauer, Gartenlandschaftsbauer. Nur als Hinweis, dass man auch weiß, wovon wir hier reden. Genau, sehr gut. Das heißt, die bauen das ein, die machen es fertig. Nachher habe ich eine schöne Nutzung, die ich dann für den Garten habe. Und wenn ich mir jetzt, wir haben ja auch schon gesagt, so okay, du hast gesagt, wir haben die Trinkwasserqualität oder halt eine sehr, sehr hohe Qualität, auch für die Gartennutzung, obwohl man es da vielleicht auch gar nicht so, so qualitativ hochwertig bräuchte. Dann lege es ja auch nahe zu sagen, ja gut, wieso nutze ich das dann auch nicht daheim? Kann ich das daheim nutzen?
Also wir haben nicht die Trinkwasserqualität. Also das bitte nicht verwechseln. Wir müssen im Haus auch Trinkwasser von Regenwasser oder von Brauchwasser allgemein formuliert trennen.
Genau.
Das heißt, ich habe im Haus dann zwei Leitungsnetze. Ein Leitungsnetz für das Trinkwasser, das geht in die Küche, in die Dusche, an meine Waschbecken und so weiter. Und ich habe ein zweites Leitungsnetz, das versorgt zum Beispiel meine Toiletten, ein Waschbecken im Keller, wo ich mein Putzeimer und alles, was ich so zur Nassreinigung brauche, versorge. Oder vielleicht auch die Waschmaschine. Und an der Waschmaschine kannst du das Thema Wasserqualität nochmal ganz gut festmachen, weil wir haben ja vorhin schon mal gesagt, okay, klares, geruchsfreies Wasser, das soll es auch im Garten sein. Weil ich sag mal, ich habe schon mit vielen Kunden, insbesondere auf Messen gesprochen, denen wurde mal eine günstige Zisterne verkauft, ohne jegliche Filtereinrichtungen.
Ja.
Und wenn du dann das Feedback kriegst, das Wasser ist braun und stinkt, dann stimmt halt was nicht. Dann hast du damit auch im Garten keinen Spaß.
Ja.
Das ist ja entscheidend, sondern du willst ja einen Ersatz für das Trinkwasser, was du heute einsetzt, idealerweise einen besseren Ersatz. Und jetzt ist Regenwasser für die Bewässerung der Pflanzen das bessere Wasser, genauso wie es in der Waschmaschine ist. Und daran mache ich das Thema Qualität ganz gerne immer fest, weil Regenwasser in der Waschmaschine, da hast du eigentlich anfänglich immer so die Reaktion, oh, geht das, ist das sauber genug und hast anfängliche Vorbehalte. Und wenn du aber dann mit Kunden auf Messen sprichst, die sowas schon seit Jahren haben, da sagen mir oft, ich will nichts anderes mehr. Ich will meine Wäsche nur noch mit Regenwasser waschen, das ist so toll, die bügelt sich leichter, die ist weicher, ich brauche weniger Waschmittel und so weiter. Ich habe ja ein absolut kalkfreies Wasser.
Genau.
Wo kriege ich das?
Ja.
Also das ist wirklich ein Alleinstellungsmerkmal, mal abgesehen davon, dass die Waschmaschine wahrscheinlich länger hält.
Ich wollte gerade sagen, nicht nur für die Wäsche gut, sondern auch für die Waschmaschine. Ja.
Auch für die super. Maschine, ja.
Ja, ja.
Und damit auch für die Dosierung meiner Waschmittel, weil wenn du dort auf die Dosieranleitung schaust, du hast ja je nach Härtegrad auch deutlich mehr Waschmitteleinsatz oder sollst eben zusätzlich dann noch einen Entkalker einsetzen.
Ja.
Und das ist ja alles Chemie, die wir da mit zutun, dass das alles am Ende des Tages sauber wieder rauskommt. Und da spare ich jede Menge, bis zu 60% Waschmitteleinsatz spare ich durch den Einsatz von Regenwasser und ich spare mir den Entkalker zusätzlich und im Ergebnis, die Kunden, die es aus Überzeugung tun, sind total begeistert. Dass da anfänglich Vorbehalte bei Kunden da sind, verstehe ich voll und ganz. Aber wenn man da mal drüber spricht und sagt, also an den Punkten stellen wir Wasserqualität sicher und so ist deine Waschmaschine immer mit klarem, geruchsfreien Wasser versorgt, dann sind die Vorbehalte weg.
Das ist echt, aus der Perspektive habe ich es ja auch gar nicht betrachtet. Also aus dieser finanziellen Perspektive auch mal, ne? Also wirklich mal das darzustellen und zu sagen, hey, ich brauche weniger Waschmittel. Ich spare mir auch Wasser ein. Klar, natürlich, also auch. Ich verlängere die Lebensdauer meiner Waschmaschine. Ich habe ein angenehmeres Tragekomfort und Bügelkomfort, muss weniger bügeln. Vielleicht spare da entsprechend Strom und Zeit, die ich dafür investieren muss. Das sind auf einmal solche Vorteile, wo ich denke, hey, ja, natürlich, das macht auf einmal Sinn. Also das sind ja viel mehr Vorteile, wie auf den ersten Blick da sind. Und da stellt sich natürlich da die Frage, beziehungsweise bevor du gesagt hast, Waschmaschine und Vorbehalte, hätte ich auch noch einen Vorbehalt, den ich jetzt im Kopf habe, wäre zu sagen, ja, aber ist denn das Wasser wirklich sauber genug, dass sich die Leitungen, die ich dann verlegt habe, nicht verstopfen und dann auch wirklich tatsächlich funktionieren? Ich glaube,
das kannst du umdrehen. Du kannst ja selbst, wenn du den geringsten Qualitätsanspruch hättest du jetzt erstmal spontan, wenn du Regenwasser nutzt, um deine Toilette zu spülen.
Genau.
Jetzt mal im Haus betrachtet.
Ja.
Weil du sagst, okay, eine schmutzige Anwendung, da brauche ich ja kein sauberes Regenwasser. Aber du willst ja auch in deiner Toilette nicht mit der Zeit irgendwelche Schmutzränder bekommen, weil da noch ein bisschen Sediment drin ist oder irgendwas. Ja. Das heißt, Auch da habe ich einen maximalen Anspruch an die Wasserqualität. Wir sind gar nicht so weit, dass wir diskutieren müssen, ist das in der Art und Weise verschmutzt, dass da irgendwelche Leitungsführung beeinflusst wird, sondern das muss absolut rein sein. Und das wird, ich habe den Filter vorhin schon erwähnt, ich habe den Überlaufsiphon erwähnt. Um es kurz zu erklären, wenn du Wasser aus einer Regenwassernutzung entnimmst, hast du immer eine kleine Schwimmschicht auf dem Wasser. Ja. Jetzt geht der Frühling los, da hat sie jede Menge Pollen, die sind fettig, die schwimmen nachher auf der Oberfläche auf. Da sollten wir das Wasser nicht beziehen und dann haben wir, wie du auch schon richtig erkannt hast, wir haben auch mit der Zeit ein bisschen Sediment im Tank. Das Sediment schadet dem Wasser überhaupt nichts. Ja. Das sind Staubkörner oder kürzlich hatten wir Sahara-Staub wieder.
Ja, genau.
Da war es wieder etwas drüber und das setzt sich natürlich, siehst du immer ganz prima auf den Dachfenstern und auf dem Auto.
Ja, genau.
Und das landet natürlich auch in meiner Regenwassernutzung. Das setzt sich dann aber im Tank ab als Sediment. Schadet der Wasserqualität null.
Ja.
Wenn ich jetzt das Wasser aus dem Tank rausholen möchte, dann bediene ich mich einfach einem Trick. Wir haben eine sogenannte schwimmende Ansauggarnitur. Das ist ein Schlauch, der hat am Ende nochmal so einen kleinen Filterkorb, dass der keine Grobstoffe ansaugt, was normalerweise nicht der Fall ist. Und an diesem Filterkorb hängt ein kleiner Kunststoffballon. Und durch diesen Ballon schwimmt die Stelle, an der wir das Wasser ansaugen, immer so 10, 15 Zentimeter unter der Wasseroberfläche.
Ja, ja.
Das heißt, du bist immer im absolut reinen Bereich des Wassers. Das ist noch ein wichtiger Faktor für das Thema Wasserqualität. Und dann haben wir bei unseren Hauspaketen, also bei den Komplettpaketen, die wir anbieten, um Regenwassernutzung im Haus zu ermöglichen, haben wir zudem noch einen Rückspülfeinfilter im Lieferumfang, der dann im Haus nochmal installiert wird, um die letzten Schwebstoffe aus dem Wasser rauszufiltern, den du dort wie bei deinem Trinkwasseranschluss auch, der verfügt ja in der Regel auch über so einen Rückspülfeinfilter, dann auch regelmäßig rückspülen kannst, hältst ein Eimerchen drunter, spülst den einmal durch und dann ist der wieder klar und von daher hast du die Themen im Haus nicht, dass du irgendwo eine schlechte oder eine verschmutzte Wasserqualität hast, weil wir auf dem Standpunkt stehen, das darf nicht sein. Das muss
richtig.
Das muss ein kostenloses Wasser sein.
Ja.
Dafür habe ich ja auch ein bisschen Geld investiert, um dieses Wasser nutzen zu können. Und dann brauchst du auch diese Investitionssicherheit, dass das Produkt lange hält.
Ja.
Dafür geben wir bis zu 30 Jahre Garantie auf unsere Tanks. Ja. Dann hast du da die maximale Investitionssicherheit und auf der anderen Hand willst du ja auch die Gewissheit, ich habe da tolles Wasser, ich will mich da nicht kümmern. Ich will mich freuen, dass da immer kostenloses Wasser zur Verfügung steht, aber ich will mich ja da nicht täglich drum kümmern und das managen müssen.
Wenn ich jetzt das Wasser, also die Regenwassernutzung auch im Haus haben will, für Waschmaschine und Toilette und so weiter, was wir jetzt gesagt haben, was brauche ich denn an Komponenten oder was muss ich denn beachten, verbauen? Du hast ja schon gesagt, dass es ein getrenntes Netz ist. Das heißt, mein Heizungsbauer oder Sanitärfirma muss dann wissen, dass hier die Leitungsführung entsprechend zu beachten ist. Okay, was brauche ich denn an technischen Sachen, damit das überhaupt noch funktioniert?
Eigentlich über das meiste haben wir schon gesprochen. Es fehlen jetzt noch, es fehlen im Haus dann zwei entscheidende Komponenten. Das eine ist das Leitungsnetz. Ja. Da wäre noch zu erwähnen, viele Fertighaushersteller haben das schon serienmäßig in ihren Häusern. Das heißt, bei vielen Fertighausherstellern ist schon die Erkenntnis gereift, wenn der Kunde das machen will, die paar Meter Rohr, die bauen wir einfach schon in die Wand. Ja. Und dann ist das erledigt, dann hat der Kunde die später immer noch die Wahlfreiheit, was ist Brauchwasser, was ist Trinkwasser. Das zum einen, und das sollte ein Bauherr auch auf jeden Fall tun. Es ist ja so, jeder Bauherr hat ein Budget, bauen ist teuer und nicht jeder kann von Anfang an sich alle Wünsche erfüllen. Die paar Meter Rohr oder Leitung im Haus, wenn der Sanitärbetrieb die Installation macht, die fallen überhaupt nicht ins Gewicht in der Bausumme. Ja. Was dann schade ist, wenn du die Diskussion erst führst, wenn das Haus fertig ist. Man hat nach 5 Jahren das Budget und sagt, jetzt machen wir endlich eine Regenwassernutzung. Ja. Und dann geht es nur im Garten, weil man über die Themen in der Planung und im Bau des Hauses nicht berücksichtigt hat.
Dein Appell wäre also zu sagen, Leute, auch wenn ihr das Budget jetzt nicht zur Verfügung hättet, denkt zumindest an die Leitungen, weil wenn diese Voraussetzung da ist, die geringfügig mehr Kosten sind, also überschaubar, dann habt ihr zumindest die Möglichkeit nach 10 Jahren, wann auch immer, dann eben nachrüsten zu können.
Genau. Ich muss meine Verbraucher anschließen.
Ja.
Ob das jetzt über zwei Steigleitungen in die Räume oder über eine erfolgt, das fällt nicht ins Gewicht.
Das wollte ich nämlich auch noch fragen. Was passiert denn, wenn ich jetzt ein Bestandshaus habe? Beispiel ich daheim, das Haus ist aus den 90ern, es ist keine separate Leitungsführung da. Habe ich denn überhaupt eine Chance, sowas nutzen zu können?
Ja, sicher, klar. Ich weiß nicht, vielleicht hast du deine Waschmaschine im Keller stehen.
Genau.
Das ist die erste Frage. Dann kannst du im Keller jederzeit so ein Emile-Waschbecken installieren, mit einem, dass du da einen großen Ausguss hast für Schmutzwasser, aber auch Regenwasser beziehen kannst.
Ja.
Auch problemlos möglich. Und vielleicht hast du auch im Erdgeschoss eine Gästetoilette oder was dergleichen, wo du sagst, die kann ich von unten vom Keller problemlos erschließen. Also da gibt es schon Möglichkeiten.
Ich sehe auch beispielsweise richtig, also genau, das ist wieder sehr individuell, klar, aber bei mir ist tatsächlich so, ich sehe die im Keller, sehe ich die Leitung, also die Wasserleitung, die hoch zur Toilette geht.
Perfekt.
Ne? Also könnte ich eigentlich genau dort anschließen.
Von Trinkwasser auf Regenwasser oder auf das Brauchwassernetz und das war's.
Es das ist ja noch nicht verloren. Ich könnte es auch sogar bei mir machen.
Nein, sicher nicht. Also wir unterstützen gerne, kein Problem.
Also ich will aber damit sagen, auch nochmal für die Zuhörer, die jetzt beispielsweise jetzt abgeschlossen haben oder eine Sanierung haben oder ein Leitungsnetz ist jetzt nicht doppelt vorhanden oder halt jetzt so, wie wir es besprochen haben. Ich muss individuell schauen. Es gäbe da natürlich immer noch die Möglichkeit zu sagen, hey, wir nutzen das, wir können das immer noch. Weil ich finde es einfach nur genial, so wie wir jetzt gerade drüber gesprochen haben, über die Waschmaschine, das hat mir so Lust gemacht, wo ich gesagt habe, hey, eigentlich müsstest du es jetzt auch schon machen. Und da kommt gleich die nächste Frage. Wenn ich denn Waschmaschine, Toilette und vielleicht noch mal im Waschbecken zusätzlich angeschlossen habe, was passiert denn, wenn gerade diese Dürreperiode da ist und ich habe gar kein Wasser da? Dann bleibe ich auf dem Trockenen und darf nicht waschen.
Das ist die zweite Voraussetzung, von der wir vorhin gesprochen haben, neben dem Leitungsnetz. Ich brauche noch eine Voraussetzung im Haus. Wenn ich Regenwasser im Haus nutzen möchte, brauche ich eine Art Hauswasserwerk oder wir nennen das Aquacenter bei Graf, was die Versorgungssicherheit im Haus sicher, stellt. Ja. Weil du willst ja nicht beim Spülen der Toilette Gedanken machen, habe ich noch genug Wasser im Tank? Das ist ja nicht unbedingt der richtige Weg. Das heißt, das Aquacenter überwacht den Füllstand in einer Zisterne.
Sehr gut.
Mhm. Und schaltet um auf den Trinkwasserbetrieb, wenn die leer sein sollte. Das heißt, irgendwann nach 3-4 Wochen, auch wenn du einen großen Tank hast, ist unter Umständen die Zisterne leer.
Ja.
Und dann registriert das Aquacenter, okay, jetzt müssen wir was tun, schaltet ein Ventil um und dann wird einfach Trinkwasser in dein Regenwassernetz gepumpt.
Ja.
Wir müssen ja diese zwei Netze streng getrennt halten.
Ja.
Und dann fließt einfach Trinkwasser in den Behälter deines Aquacenters frei zu und wird von dort aus dann ins Netz gepumpt, zum Beispiel, wenn du die Toilettenspülung drückst.
Okay, das heißt, ich habe den Backup oder die Absicherung, dass wenn meine Tonne leer ist, dass wenn eine Dürreperiode da ist oder sowas, ich dann trotzdem meine Toilette nutzen kann und trotzdem meine Wäsche waschen kann.
Exakt.
Das passiert nicht, dass ich da trocken bin. Okay, sehr gut. Aber
es ist sogar so, ganz kurz, wenn ich das noch schnell erwähnen darf, es ist sogar so, dass das Aquacenter noch mehr für das Thema Wasserqualität tut. Das sind so Komfortfeatures, wie zum Beispiel, dass dieser Behälter, über den das Wasser frei zuläuft, das Trinkwasser, um ins Regenwassernetz gepumpt zu werden, der spült sich regelmäßig und dass dort kein Wasser absteht, zum Beispiel.
Ja.
Da wird also immer regelmäßig ein Schluck Trinkwasser auch dann abgepumpt, dass wieder Frisches nachfließt. Und das Aquacenter kann auch deinen Filter dann automatisch spülen. Bei einer Hausnutzung setzen wir eigentlich auf selbstreinigende Filter. Das heißt, dieser Korbfilter, von dem ich gesprochen habe, in der Gartennutzung vorhin, in dem das Laub liegen bleibt und dann regelmäßig entsorgt wird, da hast du bei einer Hausnutzung normalerweise ein selbstreinigendes Filterprinzip. Da wird das Laub abgespült und landet dann im Regenwasserkanal über den Überlauf des Tanks.
Ja.
Diesen Selbstreinigungseffekt kannst du dann nochmal verstärken, indem du sagst, mein Aquacenter spült alle 14 Tage mit Regenwasser nochmal die Filterfläche ab. Da ist dann so eine große Messingdüse im Filter montiert und die spült mit hohem Druck nochmal die Filterfläche, sodass ich auch da diese Selbstreinigung des Filters unterstütze und möglichst lange Wartungszyklen auch habe.
Ja, sehr gut, sehr gut. Also ich habe da echt viele Vorteile und viele Sachen, die ich mir da natürlich habe. Wir haben jetzt über echt viele Sachen gesprochen, fällt mir jetzt gerade so auf, wenn ich da so auf meine kleine Liste schaue und mir so überlege, haben wir noch irgendwas vergessen? Wir haben aber vielleicht noch einen Themenpunkt, wo ich dann denke, das ist auch noch irgendwie interessant. Wie denkst du oder wo gehen die Entwicklungen hin bei euch oder in der Branche, sage ich jetzt mal. Wie schaut man jetzt in die Zukunft? Wie schaut man nach vorne?
Ja gut, letztendlich muss Regenwassernutzung, und das wird es auch mehr und mehr aktuell, muss Regenwassernutzung Bestandteil des zeitgemäßen Bauens werden.
Ja.
Also wir dürfen uns nicht erlauben, große Baugebiete zu erschließen, ohne der Frage nachzugehen, was geschieht mit Regenwasser, sowohl in der Dürreperiode als auch im Starkregenereignis.
Ja.
In dem Zusammenhang ist ja auch immer die Rede von der Schwammstadt. Da gibt es sehr viele unterschiedliche Facetten, wie denn so eine Schwammstadt aufgebaut ist. Aber jetzt mal rein aus dem Bewässerungsaspekt heraus musst du natürlich sehen, dass du das Starkniederschlagsereignis möglichst lange für spätere Trockenperioden zur Verfügung stellst und das möglichst dezentral an den Orten, wo du das Wasser auch brauchst. Das heißt, wir müssen uns ein Stück weit lösen an der Stelle von diesem Denken in zentralen Infrastrukturen.
Ja.
Das ist wirklich ein dezentrales Thema. Da muss der Weg auch dahin gehen, dass ich das Wasser von einem Nachbargrundstück, wo kein Wasser gebraucht wird, sammeln kann und dann auf einem anderen Grundstück verwenden kann, zum Beispiel in einem Park und so weiter. Und das sind alles Dinge, die entstehen gerade erst. Das ist ein hochinteressantes Thema. Und gerade wenn wir über den Wohnungsbau sprechen, ist das Thema auch nur ansatzweise in Mehrfamilienhäusern angekommen.
Ja.
Auch da besteht noch ein großer Bedarf, dass man dort über nachhaltigere Lösungen rund um das Wasser nachdenken kann.
Es gibt also noch Potenzial und Möglichkeiten, sage ich mal, um weiterhin eben auf dem auch in der Bauwirtschaft sozusagen das Thema einfach mal zu platzieren, sage ich jetzt mal. Ja.
Definitiv. Und denk doch mal an den ökologischen Nutzen der Dinge, ja, über die wir gesprochen haben. Wir haben darüber gesprochen, ja. Regen fällt, wird dezentral wieder versickert, trägt zur Grundwasserneubildung bei. Wir haben auch einen riesen Aufwand, den wir betreiben, um Trinkwasser zur Verfügung zu stellen, ja, über unsere, ja, ja, zentrale, ja, Infrastruktur. Wir haben ein hohe CO2-Emissionen für die Förderung und Aufbereitung von Trinkwasser. Auch da müssen, ja, wir sorgsam mit umgehen. Auch da habe ich einen ökologischen Nutzen, wenn ich das bei Anwendungen, wo ich die Trinkwasserqualität nicht explizit brauche, substituiere, ja, durch Regenwasser. Und dann habe ich noch die Einsparung, Moment, jetzt bin ich falsch abgebogen, jetzt war ich schon beim ökonomischen Nutzen. Also wir haben relativ viele ökologischen Nutzen, die wir über das Thema zusätzlich mit abdecken. Ja. Das sind oft monetäre Erwägungen oder oft auch der Antrieb, ich muss meinen Garten etwas nachhaltiger bewässern oder in vielen Fällen auch, das ist das bessere Wasser für meine Anwendungen. Wir haben aber auch immer den Aspekt mit dabei, ich tue was Gutes für einen nachhaltigen Umgang mit Wasser. Und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig und immer mehr Antrieb, ja, der Verbraucher.
Ich glaube, dass diese Thematiken so wichtig sind, dass ich bin jetzt kein Freund von irgendwie, wir geben was vor, aber dass man zumindest das bei den Bauherren das Verständnis dafür weckt,
definitiv,
wie aufwendig ist, dieses Trinkwasser herzustellen oder zu bekommen, ja, was dahinter für ein Aufwand steckt. Und dann nutzen wir es, um damit Wäsche zu waschen oder halt eben die Toilette zu spülen.
Toilette
wo
zu
man
spülen,
sich denkt,
das ist
die, vor allem die Toilette zu spülen, vielleicht ist noch das bessere Beispiel dafür, wo man sagt, also wirklich, das geht auch anders. Ja,
das ist das wie, wenn ich mal Mineralwasser zur Toilette trage und das zur Spülung nutze.
Sehr
das
gut,
ist,
sehr gut.
Das
sehr
ist
gut, sehr gutes Beispiel.
Und da gehört, da ist Regenwasser wirklich die absolut richtige Lösung. Und deswegen, da muss ich nachhaltiges Bauen im Sinne von Wasser hin entwickeln. Ja. Wir haben noch eine Komponente gar nicht gestreift, nämlich das Thema Regenwasserversickerung.
Ja.
Du kannst das Thema ja noch weiter spinnen. Du kannst sagen, ich habe Regenwasser, ich habe jetzt auch sämtliche Flächen erschlossen, die in meinen, ja, Tank gehen. Ich werde aber auch immer überschüssiges Wasser haben. Jetzt, wo geht das überschüssige Wasser hin? Ich habe vorhin gesagt, wir haben einen Tanküberlauf und dieser Tanküberlauf entwässert natürlich in den Regenwasserkanal. Okay, soweit so gut, das ist jetzt erstmal nicht schlimm, weil ein Großteil des Wassers wird ja bereits auf dem Grundstück genutzt. Wir haben aber, ja, auch grundsätzlich die Möglichkeit zu sagen, Moment, das Wasser bleibt hier, das überschüssige Wasser, das versickert unterirdisch in einer sogenannten, in einem Regolenfüllkörper. Das sind, das kannst du dir vorstellen, wie so gestapelte Bierkisten. Da fließt unterirdisch das Wasser rein. Die bilden unterirdisch einen Rückhalteraum. Von, ja, dort aus kann das Wasser mit der Zeit im Untergrund versickern. Mhm. Und dann hast du natürlich die ganze bebaute Fläche auf deinem Grundstück komplett entsiegelt. Alles Wasser, was auf bebaute Flächen, auf versiegelte Flächen fällt, versickert dann vor Ort auch wieder im Grund. Natürlich, ja, wenn du jetzt einen Lehmboden hast, schwierig. Also abhängig von der Bodenqualität, wenn du direkt in Nähe eines Flusses oder Baches gebaut hast und hast bei 1,50 Meter schon Grundwasser anstehen, dann wird es auch schwierig mit der Versickerung. Aber in vielen Fällen möglich. Und nicht nur eine Möglichkeit, das Wasser zurück in den natürlichen Kreislauf zu führen, sondern sich auch die Niederschlagswassergebühren zu sparen, die teilweise nicht unerheblich sind,
ja,
die ich für meine bebauten Flächen ja jedes Jahr zahle.
Genau, ja, sehr gut, ja. Das sind einfach so Themen, wo ich dann immer denke, das ist doch ein kleiner ein kleines Puzzleteil im gesamten Hausbauprojekt, ja, mit dem man sich auseinandersetzt, und es kommen viele Informationen und dann muss man sich mit allem ja auseinandersetzen, schauen und gucken. Und jetzt merkt man, je tiefer man in die einzelnen Puzzleteile reingeht, dann merkt man auch, wie wichtig es ist, dass man dieses Gesamtbild hat, dass man sich einfach informiert, das auf dem Schirm hat und vielleicht noch das eine oder andere ja, berücksichtigt oder halt auch mitnimmt. Und bevor wir jetzt zum Abschluss kommen, wollte ich dir noch eine Frage stellen, und die Frage beantworte ich auch zuerst. Ich frage dich, was sollten die Zuhörer mindestens mitnehmen aus unserem Gespräch, was sie sich dann sozusagen auf Schirm schreiben, dass sie dann eben vor sich haben und denken, ja, diesen einen Punkt, den muss ich mitnehmen. Ich fange an. Ich würde sagen, okay, das Wichtigste wäre jetzt aus der Perspektive auch, und diesen Tipp, den fand ich so sensationell gut, dass ich sage, verbaut euch nicht die Zukunft, legt euch die Leitungen so hin, dass ihr das nachrüsten könnt. Ob ihr es heute macht oder in 5 Jahren macht, sei es dahingestellt, aber ihr habt die Flexibilität, wenn ihr jetzt schon die Leitungsführung berücksichtigt. Das fand ich wirklich sensationell, deswegen wäre das mein Lieblingspunkt aus unserem heutigen Gespräch. Was sagst du?
Da stimme ich zu. Da hast du auch die richtigen Zuhörer dafür, weil ich sage mal, wenn ich mich mit Bauen beschäftige, dann sind das diese grundlegenden Fragen, an die ich denken muss, und deswegen sicher eine wichtige Message an der Stelle. Meine Message wäre, Regenwassernutzung ist nicht kompliziert. Es gibt sehr zuverlässige und gute, ausgereifte Produkte am Markt, die von Profis eingebaut werden, und dann habt ihr lange Freude an dem Wasser und keine Action damit. Das ist immer das, was ich versuche rüberzubringen. Das darf nicht kompliziert sein. Ich muss mich nur bei jeder Toilettenspülung drüber freuen.
Ja, sehr gut, sehr gut.
Und alles, was du dafür brauchst, muss von uns kommen. Also ich sag mal, der Bauherr muss uns auch, klar haben wir diesen Produktberater, aber da hört es ja nicht auf. Wir haben dann auch einen Chat auf unserer Webseite. Du kannst uns anrufen, du kannst uns eine E-Mail schreiben, was dir am liebsten ist. Und wir beraten dich bezüglich deiner Lösung und deinen offenen Fragen, weil das soll ja nicht am Bauherrn hängen bleiben, sondern wir wollen ihn möglichst gut vorberaten, dass er dann weiß, welches Produkt er braucht, in welcher Größe. Und dann verweisen wir ihn gern an einen Händler vor Ort, der den Rest macht.
Wir packen das auch alles natürlich auch in die Shownotes. Und bevor wir sehr jetzt wirklich gut den Abschluss machen, wollte ich noch eine Sache sagen. Mir ist nämlich noch eine Anekdote eingefallen. Ich habe die dir, glaube ich, auch erzählt auf der Bau, aber ich wollte es nicht außen vor lassen. Und zwar war das Thema, ich war mit meinem Sohnemann, damals war er so 6 oder sowas, da waren wir im IKEA. So, und der IKEA, und ich muss dazu sagen, der war eigentlich frisch gebaut. Das war eigentlich ein neues Projekt, also keine Ahnung, 1-2 Jahre alt oder sowas. Und dann waren wir dort in dem IKEA und dann sind wir da auf Toilette gegangen. Und dann ist er da auf Toilette gewesen und dann hat er gesagt, Papa, was ist denn das für Wasser? Das ist hier gelb. Da hat jemand nicht gespült. Und dann habe ich gesagt, ja, nee. Und dann war so ein Hinweisschild da, wo dann drin stand, bitte nicht wundern und so weiter und so fort, dass hier das Wasser, die Farbe des Wassers kommt daher, dass wir eben auch proaktiv zeigen wollen, dass wir Regenwassernutzung haben und damit unsere Toiletten spülen und damit sparen wir so und so viel ein und Regenwasser wird genutzt und so weiter und so fort. Fand ich interessant. Fand ich aber auch umso interessanter, als du es heute im Gespräch gesagt hast, beziehungsweise auch damals, als ich dir das erzählt habe, auf der Baumeine habe ich dir das erzählt, dass es eigentlich sowas darf eigentlich gar nicht sein, weil das ist das ja genau das Thema, was du vorhin auch bei dem Thema eben gesagt hast, nämlich selbst wenn es die Toilette ist, willst du trotzdem, dass da sauberes Wasser ist und dass das nicht irgendwelche gelblichen Ablagerungen hat. Das will man
einfach nicht. Gottes Willen, nein. Schon allein, wenn ich an die Reinigungskraft denke, die dann die Toiletten sauber halten muss, schon allein die hat da nicht viel Freude mit. Und damit ist das Thema negativ besetzt und das willst du nicht. Wenn du was Stand der Technik machst, dann ist das, wie ich das vorhin beschrieben habe, dann ist das sauber. Und dann kannst du das nicht unterscheiden. Und so soll es letztendlich sein. Ich kann mich daran erinnern, dass wir darüber gesprochen haben, aber es ist für mich ein absolut abschreckendes Beispiel, dass das heute noch geschieht, dass man in der Qualität Regenwasser umsetzt. Das darf und muss nicht sein, weil letztendlich ist es, ist es nicht gut für das Thema. Wir sind uns, denke ich, alle einig, dass es ein sinnvoller Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit ist, beim Bauen und im Garten. Und da darfst du dann beim Thema nicht Qualität des Wassers nicht aufhören zu denken.
Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das so eine bewusste Entscheidung war, dass man auf diese Filterung verzichtet hat, dass man sagt, wir wollen proaktiv das irgendwie zeigen oder sowas. Wobei ich mir denke, ja, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite, hey, ich habe die ganzen Reinigungssachen und die ganzen Thematiken, die ich dahinter habe. Und das ist einfach, man sieht es und dann denkt man sich so, unangenehm. Also es ist einfach unangenehm,
ist,
wenn man das
sieht. Dir unangenehm, ganz genau. Ja. Ich wollte es auch gerade sagen, das darf nicht sein. Und für mich nicht nachvollziehbar. Ist anders lösbar.
Ich werde es mir auf die To-Do-Liste schreiben, dass ich da diese Toilette wieder mal besuche, um zu schauen, ob es vielleicht mittlerweile auch weg ist oder nicht mehr so ist. Keine Ahnung. Vielleicht haben die da auch nachrüsten müssen.
Gib mir mal im Nachgang die Adresse von dem IKEA-Markt. Wir haben auch Filter zum Nachrüsten.
Ich wollte gerade sagen, sehr gut. Ich wollte gerade sagen, die Firma Graf war da aber sicherlich nicht nur beratend, sondern hat es auch nicht ausgeführt, weil sonst würde es das nicht geben. Genau.
Sicherlich nicht.
Sehr schön, Andreas. Dann kommen wir mal zum Schluss. Du hast ja schon gesagt, ihr habt einen Chatbot, ihr habt die Möglichkeiten, euch dass man auf der Homepage sich umschaut und dann wirklich das Produkt findet. Wir haben gemerkt, jetzt in diesem Gespräch, wir haben jetzt die Zeit verfliegt, also wir haben jetzt schon eine Stunde gesprochen. Und ich glaube, wir könnten noch weiter reden, ja, also das, wenn wir jetzt nicht abbrechen, dann können wir auch weitergehen, aber dann hört uns keiner zu wahrscheinlich. Packen wir alles in die Shownotes, dass da das YouTube-Video zu finden ist, der Tankfilter zu finden ist.
Genau,
sehr gerne. Und du hast noch gesagt, es gibt noch mal einen Schmankerl, das du mitgebracht
richtig,
hast, hier
richtig.
Für unsere Podcast-Folge. Was ist denn das?
Kurz zum Chat, das ist auch kein Bot, das sind wirklich Menschen
Entschuldigung.
Aus Fleisch und Blut,
ja.
Unsere Vertriebsmannschaft, die chattet mit den Kunden.
Sehr
wir wollen
gut.
Da im Moment auch keine Flanke offen lassen und wirklich qualitativ gute Antworten geben, die Leute nicht unberaten zurücklassen. Und deswegen setzen wir da im Moment nicht auf KI. Und denke ich, das zeichnet sich oder spiegelt sich auch in der Qualität dort wieder. Das Schmankerl, was du erwähnt hast, richtig, das ist unsere Frühjahrsaktion. Die läuft jetzt bis zum 30.06.25.
Okay.
Da gibt es Flachtankpakete für die Garten- und für die Hausnutzung zum Aktionspreis jetzt zum Saisonstart, um sich startklar für den Frühling zu machen, um das Wasser auf dem Weg zur Verfügung zu stellen. Und wer gerade sein Gartenprojekt plant und vielleicht den Mini-Bagger sowieso schon vor Ort eingeplant hat, der sollte dringend mal über einen Tank nachdenken. Wir helfen gerne. Findet man auch auf unserer Webseite www.graf.info. Habt ihr mit Sicherheit dann auch in den Shownotes. Und von daher sprecht uns gerne an, lasst euch im Handel beraten. Der Baustofffachhandel hat eigentlich flächendeckend unsere Produkte im Programm. Und es ist sicher ein tolles und lohnenswertes Thema, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und wenn es dabei noch einen kleinen Preisvorteil gibt, schlag zu, solange es den gibt.
Sehr gut, sehr schön gesagt. Lieber Andreas, vielen Dank für deine Informationen, die du uns mit uns geteilt hast heute in diesem Gespräch. Es war wirklich, also ich habe noch einiges mitnehmen können. Es war aufregend, es war spannend, es war informativ und es hat viel Spaß gemacht. Ich danke dir dafür.
Ja, auch, danke.
Und die abschließenden Worte, die übergebe ich dann dir und dann verabschieden wir uns auch gerne.
Ja, auch dir danke für ein angenehmes Gespräch. Ich habe mich vor etwas mehr als einer Stunde auch gefragt, was wollen wir denn eine Stunde über Regenwasser reden? Aber wir haben es geschafft. Und ich hoffe, jemand hat uns bis zum Ende auch zugehört und spricht uns im Nachhinein auf die Themen an. Ich freue mich gerne auch auf weiteren Austausch. Wenn dir noch was im Nachgang einfällt, sprich mich gerne an. Ist ein hochinteressantes Thema und hat mir auch Riesenspaß gemacht. Angenehmes Gespräch. Und vielen Dank dafür.
Sehr gerne. Also wenn liebe Zuhörer, wenn ihr noch Fragen habt, gerne eine E-Mail schreiben an info@bauherr-werden.de oder die Kontaktdaten. Wenn ihr dann konkrete Fragen habt, dann gerne auch an die Kontaktdaten, die unten dann in den Shownotes verlinkt sind. Wenn wir ein paar Fragen zusammenkommen, dann können wir überlegen, ob wir dann nochmal über vielleicht Social Media oder noch eine Podcast-Folge oder schauen wir einfach mal, wie wir damit klarkommen. Aber schreibt uns gerne die Sachen. Ich glaube aber dennoch, dass wir die meisten Fragen zumindest mal beantworten konnten. Danke, Andreas, und ich wünsche dir noch einen schönen Tag heute. Bei der Sonne kann man den Tag auch genießen und wir hören uns.
Dank dir, Maxim, wir hören uns.
Mach's gut. Sehr gerne, bis dahin. Tschüss.
Bis dahin, ciao.